Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Lieber Herr Wälzer, worüber denken Sie gerade nach?
Also ich denke über ein Phänomen im Rahmen unserer ganzen Wahrnehmung, Deutung und Debatten zum Ukraine-Krieg. Darüber denke ich nach. Und zwar, dass wir eigentlich ein ganz neues Phänomen in der medialen Aufnahme dieses Themas haben. Und das hat was mit den Direktmedien zu tun. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, als Präsident Zelensky im Deutschen Bundestag oder eben nicht im Deutschen Bundestag, sondern zugeschaltet zum Bundestag gesprochen hat, habe ich gedacht, das wäre doch früher gar nicht möglich gewesen. Also sozusagen im Zeitalter vor Skype wäre das völlig undenkbar gewesen. Und dann habe ich weitergedacht und habe gedacht, wow, die werden ja auch immer in Talkshows zugeschaltet. Sowohl also der Präsident wie der Außenminister und so weiter. Und das ist ja ein ganz irres Phänomen, weil wir so eine direkte Intervention von staatlichen Akteuren in innerstaatliche Debatten andernorts, das ist ja historisch völlig neu. Das hat es ja überhaupt noch nie gegeben, oder?
Wofür könnte das stehen? Ist das eine? Also ich mache mir Gedanken darüber, ob es was damit zu tun hat, dass unsere Diskurse sich ein Stück weit einfach angleichen. Also wenn ich zum Beispiel TikTok aufmache und mir da eine Schleife von Videos, algorithmisch gesteuert natürlich, entgegenschlägt, weiß ich ja oftmals gar nicht mehr, ist das ein Video aus Deutschland, ist es aus Frankreich oder ist es aus den USA? Und da habe ich das Gefühl, dass diese Algorithmen, die uns die Videos entgegenstreuen, ja eben gar nicht sortieren, ob ich jetzt in einer innerdeutschen Kulturdebatte stecke oder nicht. Und da habe ich das Gefühl, und da haben wir schon mal drüber gesprochen, über diese Helden-Ikonisierung und so weiter, Widerstandsbilder und so, da hatte ich teilweise das Gefühl, dass ich in so einem Mission Impossible-Film bin, weil genau diese Art von heroischen Clips mir entgegenschlägt. Und ich aber das Gefühl hatte, das ist jetzt nichts Neues, typisch Deutsches, sondern es hat was mit der Vermengung verschiedenartig kultureller Diskurse zu tun, dass die auf einmal alles eines sind. Also eine Art von großer Demokratie, ein großer Kulturkreis, eine große Debatte.
Ja, das wird auf eine Linie gebracht. Und das ist genau der Punkt, den ich total verrückt finde. Also derjenige, der ja jetzt in die Politik die direkte Kommunikation gebracht hat, war Donald Trump. Mit seiner Twitter-Nutzung. Ja, der hat ja das Medium verstanden und hat sozusagen alles das, was Diplomatie in der Außenpolitik gewesen ist, hier quasi einfach einen Bypass gemacht und hat direkt mit den Leuten geredet. Und wundersamerweise passierte es ja dann, dass nach einer kurzen Überraschung plötzlich alle Außenpolitiker anfingen zu twittern und auch diesen Bypass zu machen. Da kann man natürlich die Frage stellen, was bedeutet das für Entscheidungsprozesse in der Politik, wenn diese Direktheit einsetzt? So, jetzt haben wir Stufe 2, also nicht nur Twitter, sondern aktive, also interessierte Parteien, wie jetzt die ukrainischen Politiker, werden direkt in Kommunikation gebracht mit Politikern aus der Bundesrepublik. Sei es in Form der Talkshows oder eben dieser Rede da vor dem Bundestag. Und es findet überhaupt keine Reflexion darüber statt, was das eigentlich für Wirkungen hat, diese direkte Kommunikation. Ja, wenn ich einen Staatsbesuch mache, dann ist der ja komplett choreografiert in beide Richtungen. Wenn ich versuche, außenpolitisch oder militärisch irgendetwas vorzubereiten, dann ist das sozusagen Aufgabe von professionellen Leuten. Aber hier sind diese ganzen Zwischenebenen ausgeschaltet und es geht plötzlich direkt. Und was mich ja so sehr beschäftigt im Augenblick, ist die Dynamik, die in dieser ganzen Betrachtung, die dann aber folgenreich fürs Handeln wird, in dieser ganzen Betrachtung des Krieges liegt, hat eine unheimliche Dynamik. Und diese Direktkommunikation trägt meines Erachtens nach zu dieser Dynamik total bei.
Für mich stellt sich die Frage, ob diese Direktkommunikation am Ende nicht eben genauso durchchoreografiert ist. Also es ist ja dann nicht ein Präsident, der zufällig am Mikrofon ist und die Kleidung, die er trägt, zufällig trägt und die Worte zufällig wählt, sondern ich würde ja schon vermuten, dass diese Auftritte jeweils selbst natürlich inszeniert und choreografiert sind. Nicht um zu sagen, es ist unauthentisch, aber dass das einfach ein Konzept ist, das Kommunikation zugrunde liegt. Ich hätte schon das Gefühl, dass es zeitgemäß ist, aber auf gewisse Art und Weise fehlen ja die sozialen Filter, die das halt so sehr unmittelbar machen. Also die Emotion trifft sehr viel direkter, als wenn ich über 3 Gesandte nur die nüchterne Botschaft transportiere. Die Emotion kommt ja einfach doller mit.
Ja, es ist gar nicht redaktionell. Das ist eben das verrückte Ding. Ja? Und wenn man sich das anguckt, ich fand das ja auch bemerkenswert, diese Selenskyj-Rede vor dem Deutschen Bundestag, hätte es auch sozusagen unter konventionellen außenpolitischen Bedingungen niemals gegeben. Der zieht ja erstmal in einer 10-minütigen Rede 5 Minuten über die deutsche Regierung, die deutsche Politik her. Auf eine, wie ich finde, total ungehörige Art und Weise. Ich finde das einfach ein Unding, inklusive Holocaust-Bezugnahmen, also ja, mit dem Nie wieder und so. Also wirklich ungehörig und wirklich, das steht ihm ja auch gar nicht zu. Ja? Und dann sind die Abgeordneten des Deutschen Bundestages stehen dann auf und geben ihm Standing Ovations. Und ich habe irgendwie gedacht, was ist denn da los? Also erstens, dass das auch da überhaupt nicht geframed ist. Also warum spricht der da jetzt? Was ist das Format? Das wurde ja dann deutlich daran, dass es gar keine Aussprache hinterher gab, sondern ja quasi man sofort zur Tagesordnung überging. Das heißt, das war so erratisch da drin. Und gleichzeitig fand ich dann irre, dass der über diese mediale Repräsentanz gewissermaßen direkt mit den Abgeordneten und mit der Regierung spricht. Ja, sozusagen ungefiltert, unredaktionell bearbeitet. Crazy, crazy. Und da habe ich irgendwie gedacht, hier geht doch irgendwas total daneben, weil das bleibt ja nicht ohne Einfluss. Ja, also auch diese ostentative Hilfeforderung, es ist ja keine Bitte um Hilfe, es sind ja Forderungen, die da artikuliert werden. Und das Ganze dann aus der betroffenen Perspektive und dann hinterher sind sie dann alle, Frau Strack-Zimmermann und Frau Schulze und wer auch immer, dann unheimlich betroffen und berührt. Ja, und die haben ja zum Beispiel die Inszenierungsebene offensichtlich überhaupt nicht auf dem Zettel.
Also mir war aufgefallen, dass nach der Rede ging es ja eben nach Protokoll weiter, da wurden die Geburtstagslisten verlesen und das hatte ja einen Sturm der Entrüstung irgendwie aufgerufen, weil die Leute gesagt haben, das passt eben gar nicht zu dem Pathos. Und was mir auffällt ist, dass ich finde, ähnlich zu vielen anderen Debatten, dass dort eigentlich ja eine unmündige Art und Weise zum Tragen kommt, zu glauben, dass ich nur dann solidarisch bin, wenn ich das Narrativ übernehme. Und mir ist es, ich erinnere mich an so eine kleine Geste, wo Dorothee Bär, damals Digitalstaatsministerin, wie ein Fangirl mit Selfie Mark Zuckerberg getroffen hatte, wo ich das Gefühl hatte, als jemand der deutschen Exekutive, hier Digitalverantwortliche, es geht um Datenschutz, Bürgerrechte und so weiter, muss man so einer Person nicht zujubeln. Aber man kann natürlich einer Person, die vielleicht auch im europäischen Binnenmarkt eine Hoffnungsfigur ist eventuell, da kann man ja eine Nähe zeigen oder Kooperation zeigen auf einem nüchternen Wege. Aber man muss diese Anbiederung, finde ich, steht eigentlich nicht Solidarität nah. Ich finde, dass die Anbiederung eigentlich was wahnsinnig Unmündiges ist und was Unsouveränes ist und gar nicht wirklich für souveräne Hilfestellung steht.
Absolut. Es verhindert auch Wissen und Denken. Also in der Ethnologie nennt man das ja Going Native. Also wenn Forschende sich so sehr mit den Gruppen identifizieren, die sie forschen, dann können sie nicht mehr forschen. Ja, weil sie nur noch die Perspektive der Leute dort reproduzieren. Das kann ja auch sein, wenn man Mitglied einer solchen Gruppe werden möchte, dann sollte man sich identifizieren. Aber wenn man das beobachten will und Schlüsse daraus ziehen will, dann ist das sozusagen tödlich. Ja, weil dann ist Erkenntnis nicht mehr möglich, sondern man teilt dann nur noch die Perspektive der Gruppe. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Und das in einer Situation, wo ja genau das, also eine sozusagen Selbstaufklärung über das, was da vor sich geht, für die handelnden Akteure von entscheidender, also man könnte ja fast jetzt flapsig sagen, von kriegsentscheidender Bedeutung ist. Ja, für das, was da passiert, ist sozusagen die Identifikation mit der Perspektive der Akteure absolut irrational. Und das wäre dann, wir sind ja jetzt, wie ich gehört habe, beide Putin-Versteher, aber das würde ja, wenn man versuchen würde, sich in dessen Perspektive hineinzudenken, das wäre ja sofort verboten. Das wäre das Böseste, was man tun kann. Während wenn man die Perspektive der Gegner umstandslos übernimmt, dann ist es richtig gut. Ja, und wenn man versucht, die kritische Distanz einzunehmen, selbst dann ist man ja schon böse, weil man die Identifikation versagt. Also das ist für das politische Handeln von höchster Brisanz.
Ich finde, dass es sich entscheidet an der Frage, ob man sich in einer Beteiligung sieht, weil Putin Krieg führt gegen den Westen, gegen Europa, gegen uns auch als Bündnispartner der Ukraine. Und ob man sich in dieser beteiligten Rolle sieht, dann ist es ja fein, wenn man sich mit all dem, was auch aus ukrainischer Sicht gefordert wird oder porträtiert wird, wenn man sich dem angleicht. Aber für mich ist ich würde ja eben anders entscheiden. Ich würde entscheiden, dass man die Rolle des Dritten beibehalten muss, weil man als Dritter einen größeren Einfluss hat auf das Verhandlungsgeschehen. Und man sieht es ja jetzt schon, dass Israel sich da anbietet, dass die Türkei sich da anbietet, dass also es höhere Erfolgsaussichten gibt, irgendwie verhandlungstechnisch weiterzukommen, wenn sich ein Dritter, der irgendwie glaubwürdig auch Dritter sein könnte, und ich habe schon die Vermutung, dass es bei Europa vielleicht nie so gewesen wäre, aber dass, wenn man ein bisschen Distanz wahrt, gäbe es einfach einen viel leiseren Boden und einen möglicheren Boden zur Verhandlung. Und den aufzugeben für eine vermeintliche Solidarität, die am Ende eben vielleicht nicht hilft, sondern eher eskalierend wirkt, das ist doch eigentlich die Tragik daran. Weil die Dinge, die wir jetzt beispielsweise formulieren, ja eben den Krieg nicht verlängern sollen. Sie sollen ja nicht die russische Aggression billigen, sondern die Frage ist ja, mit welchen Optionen kann dieser Krieg aufhören? Und ich habe die Vermutung, dass diese unmündige Solidarität, die am Ende vielleicht keine ist, dass die eben nicht erfolgsversprechend ist.
Ja, und sie hat, weil Sie von der Tragik sprechen, es ist auch die Logik des Aggressors. Also die Logik eines Aggressors liegt ja schlicht und ergreifend darin, anderen das eigene Handeln aufzuzwingen, ja, aufzunötigen. Ich mache eine Aggression und damit ist das Handeln derjenigen, die ich überfalle, determiniert. So, und was Sie den Dritten nennen, wenn man sozusagen dieses Dritte aufgibt, dann ist man in der Logik des Handelns des Aggressors gefangen. Und das ist ja das Dümmste, was man machen kann an so einer Stelle. Ja, übrigens auch für die Angegriffenen. Auch da wäre es ja so, dass man vielleicht mit Fug und Recht zu besseren Lösungen kommt, wenn man sagt, ja, wir verstehen eure Perspektive, aber wir können eigentlich besser euch helfen oder den Krieg beenden oder dafür zu sorgen oder zu helfen, den Krieg zu beenden, wenn wir XYZ tun und gerade nicht auf eure Forderungen eingehen. Ja? Nur das ist natürlich in der, wie soll man sagen, trivialpsychologischen Logik, dass der Betroffene Recht hat, da verschwindet ja dieser Gedanke. Und was mich eben bedrückt dabei, ist, dass man damit möglicherweise Handlungsmöglichkeiten verschenkt, die man eigentlich hätte. Und eben wirklich, ich muss den Satz nochmal sagen, der Logik des Aggressors zu folgen, ja, ist sozusagen in militärischen, in kriegerischen Konflikten das Falscheste, was man tun kann.
Was ist denn ursächlich dafür, dass wir heute vielleicht mehr als zu anderen Zeiten diese kulturellen Narrative übernehmen? Hat es was damit zu tun, dass wir medienpolitisch uns eben so unmittelbar reinschalten können? Hat es was mit Globalisierung und der Vermengung auch von kulturellen Diskursen zu tun? Ist es, dass Politiker heutzutage das Gefühl haben, dass der Bürger unmündig ist und ich ihnen nicht zwei Gedankenschritte zutrauen darf, sondern nur einen? Also was sind die Motive? Ist es ein neuzeitliches Phänomen oder war das immer schon so?
Naja, also ich glaube, es hat was mit der veränderten Mediennutzung zu tun und der Veränderung der Medien selber. Es hat vielleicht was mit der Konjunktur der identitätspolitischen Diskurse zu tun, weil da ist die Figur des Opfers die entscheidende Figur. Und auch da hat ja das Opfer Recht. Also ich glaube, da sind wir noch gar nicht an der Stelle, wo man das zureichend analysieren kann. Ja, weil das ist ja auch in the making, das findet ja gerade statt. Aber ich denke, darüber muss man wirklich dringend sprechen und da irgendwie auch ein paar, wie soll man sagen, Achtungsschilder oder Vorsichtsschilder oder sowas mal aufstellen, weil ja, das ist wirklich going native, was da stattfindet. Und wenn man keine Distanz mehr dazu entwickeln kann, dann neigt man dazu, äußerst falsche Dinge zu tun.
Wo Sie nochmal den Begriff oder das Opfer des Kurses gerade aus identitätspolitischen Kontexten erwähnen, ist Scham vielleicht ein grundlegendes Motiv ganz oft gesellschaftlich, um sich nicht in Diskussionen souverän zu fühlen, sondern aus so einer Scham heraus immer das Gefühl zu haben, ich bin unter Druck. Also sind es gar nicht freie Entscheidungen, sondern schamvolle Druckentscheidungen?
Das ist schwer zu sagen. Also ich sage jetzt einfach mal, welcher Begriff mir bei den Parlamentariern im Deutschen Bundestag eingefallen ist und bei vielen, die sich öffentlich äußern, Schuldstolz. Also wie viel Bekenntnisse es jetzt gegeben hat, dass man da eine falsche Ostpolitik gemacht hat und Putin fälschlicherweise vertraut hat und an der falschen, also so ein Bekenntnisstolz, ja, dass man das jetzt gar nicht müde wird mitzuteilen. Das Schuldstolz ist so ein Begriff von Hermann Lübbe, der sozusagen die Erinnerungs- und Vergangenheitspolitik in der Bundesrepublik kommentiert hat. Und es gibt so ein merkwürdiges Moment, ich weiß nicht, ob das was mit spezifisch deutscher Vergangenheitsbewältigung zu tun hat, aber wo man eigentlich auch sagt, ja, wir sind wirklich total schlimm und wir haben das alles total falsch gemacht und auf irgendeine perverse Art und Weise ist man aber stolz, dass man so einsieht, dass man so sehr gefehlt hat. Ja, und der Begriff ist mir irgendwie eingefallen bei dem Ganzen.
Bei mir ist es wirklich der Begriff der Scham. Ich habe in vielen Debatten immer häufiger das Gefühl, dass derjenige, der in bestimmten zusammen privilegiert ist, muss ein Bekenntnis dazu ablegen, sich für dieses Privileg zu schämen oder eben daran zu arbeiten, es abzugeben. Also ich habe öfter das Gefühl in politischen Debatten, dass Scham eine viel größere Rolle spielt, als ich es bisher vermutet habe.
Ich leuchte mir total ein, was Sie sagen. Und ich würde sagen, wir schämen uns jetzt gerade nicht für das, was wir gerade besprochen haben.